Ich möchte mit euch zusammen über die Jahreslosung 2021 nachdenken. Die hängt hier zwar noch nicht, aber ich hoffe, ihr kennt sie. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mark Twain, der bekannte amerikanische Schriftsteller, hat einmal gesagt: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Nun weiß ich nicht, ob euch die Jahreslosung beunruhigt, doch ich denke, dass wir diese Bibelstelle verstehen. Der Vers muss nicht erklärt werden. Der muss nicht gedeutet werden, er muss nicht in seinen hebräischen Kontext eingeordnet werden. Es ist so einfach, er ruft uns Menschen auf, barmherzig zu sein. Und Barmherzigkeit ist auch ganz einfach zu erklären, ist nichts anderes als tätige Nächstenliebe. Nun könnte ich hier Schluss machen und sagen: Geht hinaus, lebt barmherzig und alles wäre gut. Wäre eine schöne, eine gute Botschaft, aber ich denke, ihr werdet ein wenig frustriert, wenn ich jetzt abgehen würde und die Predigt damit zu Ende wäre. Und auch ich wäre gar nicht zufrieden mit mir, mit so einer kurzen Predigt. Also schauen wir noch mal genauer hin und wir sehen, dieser Vers ist ja mehr als nur eine Aufforderung: Seid barmherzig. Denn diese Barmherzigkeit wird begründet. Es steht eben nicht nur dieser Imperativ: Seid barmherzig, sondern warum? Warum sollen wir dann barmherzig sein? Auch diese Frage wird beantwortet. Und diese Antwort weist auf unseren Vater, weist auf Gott. Das heißt, Gott ist die Ursache unserer Barmherzigkeit. Also unsere Motivation, warum wir Gutes tun, warum wir lieben, ist nicht in unseren leidenden Mitmenschen zu finden. Und nicht das vielfältige Elend dieser Welt, was uns jeden Tag präsentiert wird, nicht das soll uns zu barmherzigen Taten anspornen, sondern Gott und sein Wesen. Das heißt doch, dass wir erstmal eine ganz positive Motivation haben. Der gute Gott und nicht das schreiende Elend dieser Welt. Gott ist ein barmherziger Gott. Im Judentum, im Christentum, im Islam wird die Barmherzigkeit Gottes als die herausragende Eigenschaft Gottes angesehen. Im Koran fängt jede Sure an mit den Worten: Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen. Im Ersten Testament heißt es, Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und das ist ja nur eines von vielen Beispielen, wo unser Gott als der barmherzige Gott angesprochen wird und unser Gott, der barmherzig ist. Und da können wir uns natürlich schon fragen, ja, was heißt es denn, wenn Gott barmherzig ist? Es ist eigentlich ganz einfach. Gott geht mit uns nicht so um, wie wir es eigentlich verdient hätten, sondern Gott ist barmherzig mit uns. Er vergibt uns unsere Schuld. Wir, die wir Gott oft ignorieren, oft die kalte Schulter zeigen, trotzdem wendet Gott sich uns zu. Trotzdem liebt Gott uns. Trotzdem vergibt Gott uns unsere Schuld. Und er bestraft auch nicht unsere falschen Handlungen, sondern er liebt uns. Und für mich wird das an einer Stelle im Neuen Testament so konkret, so deutlich: Matthäus 5, 45. Denn Gott lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Also auch die Menschen, die Gott leugnen, die Gott beschimpfen, die Gott verachten, die Religion als etwas ganz, ganz Böses sehen, werden trotzdem von Gott gut behandelt. Die Sonne scheint, der Regen kommt. Regen heißt hier etwas wie versorgen. So ist unser Gott. Interessant ist, dass auch hier in der Bergpredigt Jesu ein Zusammenhang zwischen der Barmherzigkeit Gottes und unserem Handeln besteht. Denn direkt vor unserem Zitat stehen folgende Sätze. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Wir sollen unsere Feinde lieben, weil Gott seine Sonne, seine Liebe über böse Menschen scheinen lässt und sie mit seinem Regen versorgt. So ist Gott. Und doch dürfen wir uns mal fragen, können wir uns denn heute Barmherzigkeit leisten? In unserer Zeit, in dieser oft so kalten Gesellschaft, passt das überhaupt noch rein? Barmherzigkeit. Das amerikanische Kapitol wird von einem wütenden Mob besetzt. 5 Menschen sterben dabei. Angefeuert von einem sogenannten Präsidenten, der Lügen und Hetze alltäglich werden lässt. Wie kann man da barmherzig sein mit diesen Tätern? Ich habe vor 2 Tagen einen sehr interessanten Artikel im Tagesspiegel dazu gelesen. Und ich zitiere da mal nur eine Stelle draus. Wenn Biden an seinem Versöhnungsversprechen festhalten will, muss er ohne Zorn Recht walten lassen und ohne Bitternis Republikanern eine zweite Chance geben. Anders gesagt, auch Joe Biden wird hier indirekt aufgerufen, auch barmherzig zu sein, Recht zu sprechen und barmherzig zu sein. Ein zweiter Bereich, Barmherzigkeit in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube, und wie sie heißen mögen, gibt es eine Unmenge von Beleidigungen, Lügen, Verleumdungen, sogar Morddrohungen, Hass. Einfach nur Hass. Und die Menschen, die das tun, werden Hater genannt, aus dem Englischen. Dieses Wort hat tatsächlich in unserer Sprache einen Platz bekommen, steht im Duden. Also diese Hater, diese Hasser, diese entfachen immer wieder Shitstorms, und das Wort übersetze ich jetzt besser nicht, ein Raum, wo in der Anonymität Hass gesät wird. Barmherzigkeit an diesem Ort, im Internet. Und vielleicht ein drittes Beispiel im Berufsleben, jetzt in der freien Wirtschaft. Heißt es da nicht eher durchboxen? Muss man nicht ordentlich seine Ellenbogen ausfahren, damit ich weiterkomme, vorankomme? Oder zumindest, dass ich meinen Arbeitsplatz nicht verliere oder absteige? Passt in unserem normalen Berufsalltag Barmherzigkeit hinein? Und nun kann man andere Bereiche hineinführen. Kann ich denn im Verkehr barmherzig sein? Wie ist das mit den vielen Ausländern bei uns, die sich nicht zu benehmen wissen angeblich? Ich denke, diese Bereiche können uns zeigen, dass es mit der Barmherzigkeit nicht immer so einfach ist. Dass Barmherzigkeit eben auch eine Herausforderung ist. Es ist vielleicht ein eher steiler Weg, der sich aber auf alle Fälle lohnt. Weil, und das möchte ich jetzt einfach mal so behaupten, Barmherzigkeit ist alternativlos für uns Christen. Entweder handelst du oder versuchst, barmherzig zu sein, oder du bist irgendwie auf deinem Weg als Jünger Jesu, als Jüngerin Jesu gestolpert. Christen versuchen jeden Tag barmherzig zu leben. Und das liegt eben daran, weil Gott uns mit einer großartigen, unverschämten Barmherzigkeit begegnet ist. Wir sind schon Beschenkte. Und nun können wir uns überlegen, ja, was machen wir mit diesem großen Geschenk, mit dieser Liebe Gottes, die mich immer liebt, egal was ich tue, die immer da war. Was mache ich mit diesem großartigen Geschenk? Wir können ihm wieder Danke dafür sagen, aber wir können Gott das ja nicht zurückgeben. Wir können ja erstmal Gott nicht mit Barmherzigkeit begegnen. Das funktioniert ja nicht. Und gerade deswegen sind wir aufgerufen, unseren Mitmenschen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Und wie sagt Jesus das? Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir geben also Gott seine geschenkte Barmherzigkeit zurück, wenn wir an unseren Mitmenschen barmherzig handeln. Was für eine Dimension! Du bist freundlich zu einer Kassiererin im Laden, obwohl sie eigentlich eher unfreundlich war. Du bist ihr barmherzig. Da steht Gott gegenüber, dem du barmherzig bist. Du siehst einen Menschen in der Innenstadt betteln und du gibst ihm was. Du bist barmherzig. Da sitzt Gott, da sitzt Jesus. Und du gibst Gott etwas zurück, was du von ihm bekommen hast in diesem Moment. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Dimension, die wir uns bei unserem Handeln immer wieder vor Augen stellen müssen. Natürlich ist auch der Mensch, der da ist, hilfsbedürftig und wir tun ihm was Gutes. Aber wir dürfen diese geistliche Dimension unseres Handelns nie vergessen. Barmherzigkeit ist für Christen alternativlos. Ich meine, wir können ja mal überlegen, wie können wir sonst noch mit unseren Mitmenschen umgehen? Wir sind uns einig, wir dürfen andere nicht umbringen, nicht töten. Ja, wir dürfen andere auch nicht zu unserem Gunsten irgendwie anlügen. Wir dürfen ihnen nichts wegnehmen, nichts stehlen. Und da eingeschlossen sind ja auch die Ehepartner. Ja, wir dürfen doch nicht mal neidisch auf den anderen sein. Ja, ihr merkt, ich bin bei den 10 Geboten, die ja auch unser Handeln betreffen. Wir dürfen anderen Menschen nichts Böses tun, sondern wir sollen unseren Nächsten lieben. So fasst Jesus das zusammen. Also, was bleibt uns übrig? Außer Barmherzigkeit. Barmherzigkeit als Grundlage unseres Handelns ist alternativlos. Und damit sind wir bei der Frage angekommen, ja, wie kann man denn Barmherzigkeit heute leben? Ich habe euch schon einige Beispiele gesagt. Wie können wir heute barmherzig sein? Und dazu ist mir eben diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter wieder ganz wichtig geworden. Und in dieser bekannten Geschichte, da ist ja der Titel Programm. Und da habe ich gefragt, was können wir von diesem Menschen lernen? Ich habe einmal 5 Tipps vom barmherzigen Samariter mir abgeguckt. Der Samariter wird mit folgenden Worten von Jesus eingeführt. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm. In der Übersetzung, die wir am Anfang gehört haben, ist das etwas anders formuliert, aber hier wird etwas genauer übersetzt. Ein Samaritaner, der auf der Reise war. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Jesus diesen Menschen als einen Reisenden darstellt. Der Samaritaner war unterwegs. Und er ging zu dem Überfallenen. Das heißt, barmherzige Menschen sind Menschen, die in Bewegung bleiben. Allein auf dem Sofa zu Hause vor dem Fernseher Kann ich nicht wirklich barmherzig sein? Vielleicht noch mit meinen Daueraufträgen, wo das Geld zu barmherzigen Zwecken hinfließt. Aber so wirklich funktioniert das dort nicht. Und ich denke auch gedanklich gehört Beweglichkeit zu barmherzigen Menschen. Wer so ganz starr immer an seiner Meinung festhält, wer Neues sofort ablehnt, dem wird es schwerfallen, barmherzig zu sein. Nun geht es in der Geschichte nicht gleich weiter mit der helfenden Tat, sondern es kommen noch zwei weitere Schritte vor der eigentlichen Aktion. Es heißt weiter, aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm, und als er ihn sah, das Hinsehen gehört auch zu der Barmherzigkeit. Wer nur auf sich selber sieht, kann nicht barmherzig sein. Sondern barmherzige Menschen öffnen ihre Sinne, ihre Augen, ihre Ohren, ihren Verstand, ihre Herzen. Die laufen durch die Gegend mit allen Antennen ausgestreckt. Wo kann ich Menschen die Liebe Gottes zeigen? Wir dürfen Menschen wahrnehmen, die dann unsere Hilfe gebrauchen können. Das gehört zur Barmherzigkeit dazu, allen Möglichkeiten offen zu sein. Und nun sehen wir einen Menschen. Und bevor wir nun sofort da helfen wollen, da eingreifen wollen, kommt noch ein wichtiger Schritt. Im Text heißt es weiter, und als er ihn sah, jammerte er ihn. So übersetzt die alte Luther-Übersetzung diese Zeile. Und ich mag dieses alte Wort. Er jammerte ihn. Der Verletzte jammerte den Samaritaner. Etwas moderner übersetzt da die gute Nachricht, als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Das griechische Wort, das hier steht, ist ein sehr, sehr starkes Wort. Da drehen sich eigentlich die Eingeweide um, als er diesen Menschen sah. Natürlich können wir dieses Mitfühlen, dieses Mitleiden nicht einfach so produzieren. Doch ich bin davon überzeugt, dass Menschen mit dem Heiligen Geist Gottes dieses Mitgefühl haben. Ich glaube, auch dahin treibt uns der Geist Gottes, dass wir das können, dass wir das empfinden, dass das einfach geschieht. Und vielleicht ist es bei dem einen mehr Mitgefühl, Mitleid, bei dem anderen weniger, aber so unterschiedlich hat Gott uns einfach geschaffen. So, und nach diesen drei Schritten, da kommt erst die eigentliche Tat, das eigentliche Helfen. Die Wunden des Überfallenen werden versorgt und verbunden. Oh, da ist man ja ganz schön nah dran an der Not des anderen. Und da macht man sich die Hände und die Kleidung schmutzig. Das kann passieren, muss aber nicht immer. Und dann kommt noch ein fünfter und ein letzter Punkt, den ich auch wichtig finde und vor allen Dingen nachdenkenswert. Da heißt es, am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das heißt, der Samaritaner, verhasste Ausländer damals, die mochte man nicht, die waren so ganz komisch, aber der sorgt für die längerfristige Versorgung des Verletzten. Das heißt, Barmherzigkeit zeigt sich auch darin, dass wir in die Zukunft blicken und dass wir heute alles tun, damit diese Zukunft weiter lebenswert bleibt, dass sie vielleicht sogar besser wird, heller, freundlicher als heute. Und wenn wir einmal diese Corona-Pandemie überwunden haben, ich glaube, dann haben wir sehr viel zu tun mit dem Klimawandel. Was heißt es, dass wir dort als Christen herausgefordert sind, barmherzig zu sein? Für unsere Kinder, für unsere Enkel. Ich denke, da werden sich noch ganz spannende Fragen uns stellen. Fassen wir noch einmal zusammen. Gott ist unverschämt barmherzig mit uns. Und deshalb ist es alternativlos, dass wir als Christen barmherzig mit unseren Mitmenschen umgehen. Und es ist egal, was für ein Mitmensch mir da gegenübersteht. Auch in unserer oft kalten Gesellschaft. Vom barmherzigen Samariter können wir lernen, dass Barmherzige beweglich sind, innerlich wie äußerlich. Barmherzige sehen hin, sehen genau hin. Barmherzige sind mitfühlend, einfühlend. Barmherzige packen dann an, helfen, wo es nötig ist. Und Barmherzige sind zukunftsorientiert. Und nun kann ich sagen, geht hinaus und lebt als Barmherzige, als Kinder eures himmlischen Vaters. Amen.